Die Gegensprechanlage.
Good News gleich zu Beginn. Laut letzten Attac-Newsletter geraten aufgrund des Scheiterns der WTO-Konferenz in Cancun auch die GATS-Verhandlungen ins Stocken. Das wäre ein Riesenerfolg zum Feiern. Dennoch ist das heutige Sendungsthema leider noch lange nicht obsolet. GATS und die Frauen war zwar ein Schwerpunkt bei der im September in Graz abgehaltenen Konferenz Frauen, Macht, sichtbar, Globalisierung feministisch hinterfragt, damit werden aber noch lange nicht alle Bereiche feministischer Globalisierungskritik abgedeckt. Der Kampf gegen Sextourismus, Frauenhandel, das Vorgehen gegen das TRIPS-Abkommen, das im Wesentlichen die Vormachtstellung des Westens bei Patentrechten absichern soll, und der Widerstand gegen die WTO-Agrarpolitik sind weitere Bereiche feministischer Kritik an der Globalisierung. Im Rahmen der ersten Konferenz von Feminist Attac, der frauenbewegten Schwesterorganisation von Attac Österreich, haben sich die Wissenschaftlerinnen und Globalisierungskritikerinnen Maria Mies und Susanne Schunter-Klemann Zeit für ein Gespräch genommen zu ganz zeitlos spannenden Themen wie der Abbau des Wohlfahrtsstaats und die Knechtsrolle nationalstaatlicher Politik, Konzerninteressen und wirtschaftliche Alternativen zum Kapitalismus und über Esoterik, Niederlagen der Frauenbewegung und Siege politischer Aktivistinnen. Zu der heutigen Gegensprechanlage begrüßt euch Beatrix Beneder. Hallo! Der inflationäre Gebrauch des Globalisierungsbegriffs, ebenso wie die schwammige Bezeichnung Globalisierungskritiker, die für Tierschützer bis zu Befürwortern der Besteuerung von Finanztransaktionen verwendet wird, erfordert eine Abgrenzung. Globalisierungskritik heißt für mich zentral Kapitalismuskritik. Bestandteile dieser Kritik sind: Es gibt keine Alternative zum Kapitalismus, Kapitalismus ohne Wenn und Aber, also Neoliberalismus, und beides läuft immer auf einen Abbau des Sozialstaats hinaus. Begonnen hat alles mit dem Fall der Mauer. Er wurde zum Anlass genommen, den Sieg des Kapitalismus gegenüber anderen Wirtschaftsformen und eine Absage an alle Sozialexperimente zu verkünden.
Aber das ging gleichzeitig damit einher, dass in England Margaret Thatcher an die Macht kam und diese neoliberale Wirtschaftspolitik von oben herunter diktierte, mit dem berühmten Satz, there is no alternative, es gibt keine Alternative dazu. Ne? Und gleichzeitig das Jahr darauf kam Reagan an die Macht, der hat das Gleiche praktisch für die USA durchgesetzt, sodass also die zwei zumindest sehr, sehr wichtige, oder nicht die wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt, ganz klar von oben herunter diese Politik da verordnet haben und durchgesetzt haben. Das hat sicher eine große Rolle gespielt und natürlich auch der Zusammenbruch des Sozialismus im Osten. Das ist ganz klar. Und auch der Satz, es gibt keine Alternative dazu, there is no alternative, der ist ja bei vielen Leuten so verankert, dass sie sagen, ja, was wollt ihr? Man kann nichts machen. Es gibt keine Alternative. Das sehe ich als das schwierigste Problem, mit dem wir zu tun haben. Diese Art von Resignation und Alternativlosigkeit. Dass es eine andere Alternative geben kann, taucht überhaupt nicht mehr in den Köpfen auf. Es gab also Kapitalismus hier und es gab den real existierenden Sozialismus dort. Der Sozialismus ist weggebrochen, jetzt gibt es nur noch den real existierenden Kapitalismus. Das ist natürlich eine ganz fatale Situation, auch besonders für Leute aus dem Osten. Ich halte gerne Vorträge in Ostdeutschland, wo die Leute wirklich davor stehen, Frauen und Männer, dass sie sagen, ja, was haben wir eigentlich gewollt und was haben wir bekommen? Das war doch nicht das, was wir gewollt haben. Also sie haben das erlebt und suchen jetzt dringend nach einer anderen Alternative als dem, was sie kennen oder was sie gekannt haben.
Alternativlosigkeit, Ausweglosigkeit. Diese Sichtweisen führen, wen wundert's, zu Fantasielosigkeit. Von diesem Denken ist unsere Gesellschaft spätestens seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts durchwachsen. So sieht das die emeritierte Professorin der Uni Köln, Maria Mies, ebenso wie ihre Kollegin Susanne Schunter-Klemann von der Hochschule Bremen. Was als Sachzwang daherkommt, zeigt sich bei genauerem Hinsehen als mangelhafter politischer Gestaltungswille.
Die haben eine Verantwortung. Was sie aber getan haben und auch weiter tun, diese Verantwortung geben sie mehr und mehr ab an die multinationalen Konzerne und reden sich dann sehr oft heraus, dass man da nichts machen könne. Und sie operieren sich dann in Sachzwänge hinein, die tatsächlich sind. Dann ist tatsächlich irgendwann kein Geld mehr da, wenn es für Projekte ausgegeben wird, meinetwegen in den Städten für Prestigeprojekte, wie ich das erlebt habe in Köln. Da wird irgendetwas Riesiges gebaut und man erhofft sich eine große Gewinnchance davon und das kommt nicht. Also es ist alles auf demselben sehr windigen Grund gebaut. Oder auch die Sache mit den Renten, dass die jetzt angebunden werden sollen an Aktienbesitz. So etwas Unsolides. Und man hat den Bankrott dieses Systems schon erlebt im Zusammenbruch in der Finanzsysteme in Thailand, in den USA zum Beispiel. Die ganzen Pensionsfonds, die gingen waren auf einen Schlag weg und die Alten standen total arm da. Also dass man hier in Deutschland zum Beispiel dasselbe Modell vorschlägt, ist für mich unvorstellbar. Das machen unsere Politiker. Da kann ich entweder nur sagen, sie kapieren nichts oder sie können keine Lehren ziehen aus dem, was geschieht. Oder sie sind ratlos. Ich würde das noch nicht mal allen unterstellen, dass sie korrupt sind. Sondern ich glaube, es ist tatsächlich, sie sind so überzeugt von diesem System und vom Neoliberalismus als der einzig möglichen Alternative, was Margaret Thatcher gesagt hat. Es gibt keine Alternative als das. Sie glauben daran, es ist ein Glaubensbekenntnis.
Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Ökonomen, die auch mit Zahlen arbeiten, die sagen, diese ganze demografische Frage wird in einer Art und Weise hochgespielt, die überhaupt nicht den Realitäten entspricht. Es werden Berechnungen angestellt, die haben ja sehr große Spielräume. Das heißt, wenn man in der Politik schon in manchen Feldern bescheiden umsteuern würde, wäre das Ganze durchaus zu finanzieren, gerade in der in der Rentenreform und ich denke auch in der Grundgesundheitsreform. Ich denke, dass viele Sachen in einer katastrophalen Weise falsch dargestellt werden und dass es sogar dargestellt wird, als ob es keine Alternative gibt. Also ich glaube, da wird sehr viel falsch dargestellt. Also es ist absolut kontraproduktiv und ich denke, die Politiker stehlen sich hier aus der Verantwortung. Nicht, dass sie auch in einem Art vorauseilenden Gehorsam, manchmal ist es ja wahnsinnig zu sehen, also wieder alle Vernunftentscheidungen treffen, die eigentlich auch nicht notwendig wären.
der Abbau des Wohlfahrtsstaats und die Knechtsrolle nationalstaatlicher Politik. Die Grundthese neoliberaler Politik besagt, dass der Staat kein guter Unternehmer ist und man den Wohlfahrtsstaat nur über Privatisierung und die Kräfte des freien Markts in den Griff kriegen kann. Der Sozialstaat ist nicht mehr finanzierbar, deswegen müssen wir den Gürtel enger schnallen. Dieses Verständnis wurde uns von nahezu allen Politikern unterschiedlichster politischer Provenienz vehement eingebläut. Aber wo wird diese Politik gemacht? Auf der Ringstraße, in Brüssel, in Cancun oder in den Büroetagen multinationaler Unternehmen?
Also es reisen ja nicht nur die Handelsminister an und teilweise auch die Wirtschaftsminister, sondern es sind ja große Delegationen von Wirtschaftsinteressenten, die auch mit an den Tischen sitzen oder an den Nebentischen und als Berater fungieren und sehr genau sagen, wie verhandelt werden muss. Also insofern sind die zuständigen Minister, um die es eigentlich geht, Gesundheit, Bildung, Verkehr, die sind nicht da. Aber die Wirtschaft ist da, nicht? Und das ist ja das, was so der Skandal ist und was die Menschen so empört.
Die Konzerne machen die Blaupausen für die Politik in den großen Organisationen, meinetwegen in Brüssel bei der EU, legen dort ihre Pläne vor. Wie hätten wir es gerne? Was müsste in Europa passieren? Das haben sie gemacht. Zum Beispiel Privatisierung der Bildung, Privatisierung des Dienstleistungssektors und all diese Dinge. Das sind Ideen, die stammen nicht von der Politik, also nicht von unseren Politikern, sondern umgekehrt, die werden von den Konzernen formuliert, die werden in die WTO eingetragen, die werden in die EU eingetragen und die werden dort dann durchgesetzt, also von oben auch wieder, von Brüssel etwa. Und unsere Politiker, die akzeptieren das meistens und fragen nicht groß danach, denn es kommt ja von Brüssel oder es kommt von der WTO. Sie spielen dieses Spiel mit. Sie könnten viel mehr nachfragen und könnten fragen, Moment mal, wir wollen doch hier unsere ganze Wirtschaftssouveränität nicht aufgeben. Was Sie jetzt tun, jetzt müssen Sie den Mangel verwalten, der da ist, und müssen zum Beispiel den Sozialstaat abbauen. Das steht auf der Agenda. Das ist angesagt. Den werden Sie auf diese Weise nicht retten können. Aber das Schlimme ist, dass die Öffentlichkeit, aber auch die Politiker so tun, als ob das immer noch innenpolitische Fragen wären, über die sie tatsächlich sehr viel zu sagen hätten. Sie haben etwas darüber zu sagen, aber sie müssten gleichzeitig auch das Volk aufklären über die Hintergründe dieser Politik.
Konzerninteressen oder warum es so schwierig ist, die gegenwärtige Funktionsweise des Kapitalismus zu verstehen. Maria Mies berichtet dazu von dem Vorstand des größten Lebensmittelkonzerns weltweit, Nestle.
Und das hat zum Beispiel der ehemalige Chef von Nestle, der auch Chef des europäischen Table of Industrialists war, der hat das mal sehr gut ausgedrückt. Er hat gesagt, man kann ja keinem vernünftigen Menschen mehr klar machen, dass einerseits die Aktienkurse dauernd steigen, das war noch zur Zeit, als sie stiegen, und andererseits immer mehr Arbeitslose da sind. Man muss an Wachstum glauben. Genauso hat er das gesagt. Es ist absurd, ne? Niemandem kann man das mal erklären, aber man muss daran glauben, dass Wachstum die einzige Möglichkeit ist. Und jeder weiß, Wachstum bedeutet Abschaffung von Arbeitsplätzen, Rationalisierungen, Fusionierungen und so fort. Es bedeutet eben nicht Arbeitsplätze. Und das hören Sie heute überall. Und wenn wir nicht darüber nachdenken, absolut nachdenken und sagen, nee, wir brauchen eigentlich nicht Wachstum ohne Ende. Wir brauchen vielleicht ein bestimmtes Wachstum bis zu einem bestimmten Punkt. Aber dann können wir sagen, es ist genug. Jedenfalls für uns und unsere Gesellschaft. Und da muss man sich eine ganz andere Wirtschaft einfallen lassen.
Für die Subsistenztheoretikerin Mies ist der Kapitalismus nicht reformfähig. Im Mittelpunkt einer Subsistenzperspektive steht die Sorge um die Erhaltung des Lebens. Sie ist das Zentrum des wirtschaftlichen Handelns und nicht die Geldvermehrung. Unter Subsistenz sind keine naiv-romantischen Zurück-zu-Natur-Ideen zu verstehen. Im Kern geht er der einfachen, aber radikalen Forderung nach, selbst zu bestimmen, was im Leben wichtig ist.
Nein, es kann keinen Kapitalismus mit menschlichem Gesicht geben. Also einmal historisch, wenn wir den Kapitalismus ansehen, von seinen Anfängen bis heute, ist da kein menschliches Gesicht aufgetaucht, im Gegenteil. Es wird immer brutaler und es wird immer kriegerischer, bis auf den heutigen Tag. Und die Globalisierung endet notwendigerweise in Kriegen, wie wir sie jetzt im Irak haben. Also das nächste Buch von mir wird heißen Globalisierung als Krieg. Das sind Zusammenhänge. Da sehe ich nicht, wie man im Rahmen dieses Systems eine menschliche Gesellschaft für alle Menschen auf der Welt, wohlgemerkt. Das geht nicht nur für Europa oder USA. Also diese Perspektive, dass wir nur hier uns um uns kümmern, das wird nicht mehr gehen.
Der Wirtschaft ist die Globalisierung innerhalb weniger Jahre gelungen, woran politische Bewegungen wie die internationale und Menschenrechtsbewegungen gescheitert sind. Die Anti-Globalisierungsbewegung nimmt diesen Wettstreit erfolgreich an und holt in der Organisation eines internationalen Widerstands immer schneller gegenüber den Konzernen auf. Vielleicht ist das GATS, das General Agreement on Trade in Services, in der bisher verhandelten Form Geschichte. Ziel dieser Verhandlungen ist die weltweit angestrebte Privatisierung in vielen Ländern bislang öffentlicher Dienstleistungen der Grundversorgung, also von Wasser, Strom bis zu Gesundheit und Bildung. Frauen betrifft die GATS-Regelung auf vielfältige und besonders harte Weise, wie die langjährige EU-Integrationskennerin Susanne Schunter-Klemann weiß.
Da kommen Frauen jetzt im Grunde von zwei Seiten unter Druck. Einerseits durch die Sparmaßnahmen, die durch den Maastrichter Vertrag und die Wirtschafts- und Währungsunion ja alle Staaten zwingt, ihre Staatsverschuldung zurückzufahren und die Defizitgrenzen der Staatsverschuldung einzuhalten. Und das führt ja dazu, dass wir, wohin wir auch schauen, in allen europäischen Ländern enorme Schwierigkeiten haben, dass die Staaten überhaupt noch handlungsfähig sind, Sie kommen alle aufgrund der schlechten Wirtschaftslage an die Grenzen ihrer Verschuldung und das führt ja überall dazu, dass wenn nicht abgebaut wird, auf jeden Fall eigentlich da, wo drängende Bedarfe sind, nicht eingestellt werden. Nicht? Wir haben also Notstände in der Altenpflege, in den Krankenhäusern, in den Verkehrsbetrieben, in den Finanzverwaltungen und das sind eigentlich alles Arbeitsplätze, sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze für Frauen, Altenpflegebereich, wo eigentlich nicht nach Bedarf eingestellt wird. Und das kommt jetzt nochmal zusätzlich durch das GATS unter Druck, weil das allgemeine Dienstleistungsabkommen der WTO, was jetzt ja auch in Cancun zur Verhandlung steht, und da besteht die ganz große Gefahr, dass wir eine Rationalisierungswelle und Privatisierungswelle bekommen, die weit über das hinausgeht, was wir bisher an Sparmaßnahmen erfahren haben. Frauen sind in dreierlei Hinsicht betroffen. Einerseits als Arbeitnehmerin, zweitens als Nutznießerin und Verbraucherin öffentlicher Dienstleistungen und praktisch als unbezahlte Familienarbeiterin. Zu der ersten Frage habe ich schon gesprochen. Überall da, wo Arbeitsplätze abgebaut werden, sind Frauen eigentlich immer das erste Einsparpotenzial. Häufig geht das natürlich auch einher mit der dort, wo dann die öffentliche Hand praktisch im Outsourcing an private Arbeitgeber die notwendigen Arbeiten übergibt, dann heißt das, die Arbeitsplätze werden informalisiert, prekarisiert, es sind Teilzeitarbeitsplätze, sind Arbeitsplätze ohne soziale Absicherung. Das heißt, nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität, nicht? Der Arbeitsbedingungen verschlechtert sich für Frauen. Das zweite ist, wo Frauen auf öffentliche Dienstleistungen angewiesen sind, also Verkehr, Kindergärten, Ambulatorien für ältere Menschen, die gepflegt werden müssen. Da haben wir gerade, das sind alles gerade die Bereiche, wo wir enorme Sparmaßnahmen haben und häufig auch eine Verschlechterung der Versorgung. Und das dritte ist, dass wir jetzt ja in vielen Bereichen durch die Sparmaßnahmen die Situation haben, dass Arbeiten, die eigentlich schon professionalisiert worden waren und in wohlfahrtsstaatlicher Regulation standen, dass sie jetzt zurückgeschoben werden auf die Frauen. Das heißt, Frauen müssen unbezahlte Versorgungsarbeit mehr leisten. Also wenn die Pflegezeiten in den Krankenhäusern reduziert werden und die Menschen anstatt nach 10 Tagen, nach 5 Tagen rausgehen müssen, weil das jetzt die neuen Tabellen vorsitzen, dann heißt das, die Frauen müssen zu Hause die kranken Männer und die kranken Kinder und alle, die da unversorgt sind, im Grunde wieder intensiver und länger pflegen. Nicht? Also insofern findet auch wieder eine Umschichtung der Arbeiten von vorher bezahlten Arbeiten, was Krankenpfleger, Kindergärtnerinnen und so weiter gemacht haben, wieder zurück auf die Frauen. Und insofern haben wir ein Zurückschrauben eigentlich der Arbeitsteilung und Frauen werden sehr viel mehr wieder. Und ich habe ja nur gesagt, wir stehen eigentlich am Anfang eines gefährlichen Prozesses, werden im Grunde auf die alte Rolle der Hausfrau wieder zurückgeschraubt in Europa. In den Ländern der Dritten Welt haben wir ja schon den schrecklichen Zustand, nicht, dass die Frauen, für die Frauen kaum Arbeitsplätze da sind, wenn unter katastrophalen Bedingungen. Und dass öffentliche Versorgung, die es teilweise gegeben hat, auch katastrophal zurückgefahren ist. Nicht? Wir haben in den letzten 10 Jahren in 10 große Währungskrisen und Wirtschaftskrisen gehabt, in Asien, in Argentinien, in Brasilien, in der Türkei, in Russland, mit verheerenden Folgen für die Frauen, die in den Ländern leben. Und da wird nie der Zusammenhang also zu der Globalisierung hergestellt, hat aber zu tun einerseits mit einer fehlerhaften Wirtschafts- und Währungspolitik der großen Bretton Woods-Institutionen, Weltbank und IWF. Und jetzt kommt die dritte Attacke über WTO. This girl I know needs some shelter, but she don't believe anyone can help her. She's doing so much harm, doing so much damage, but you don't want to get involved. You tell her she can't manage, and you can't change the way she feels, but you could put your arms around her. I know you want to live yourself, but could you forgive yourself if you left her just the way you found her? I'll stand in front of you, I'll take the force of the blow, protection. I'll stand in front of you, I'll take the force of the blow, protection. You're a boy and I'm a girl, but you know you can lean on me. And I don't have.
Wie wappnen sich die Frauen gegen die GATS-Attacke? Maria Mies reagiert ablehnend auf die Frage, ob sich innerhalb der Anti-Globalisierungs-Community eine neue Frauenbewegung formiere. Noch viel zu sehr sind die meisten Frauen im Westen mit sich selbst statt mit der Weltwirtschaft beschäftigt. meint die langjährige Globalisierungsaktivistin.
Insofern hat die Globalisierung etwas bewirkt und etwas geöffnet, dass wir nicht mehr uns beschränken können auf, ja, wo wir gerade sind, auf diesen engen Horizont. Das heißt, wenn wir über Alternativen sprechen, dann muss das für alle Menschen gelten, dann muss das für die Natur gelten, dann muss es für die Tiere gelten. Also müssen wir alle Probleme der Welt, die jetzt existieren, in einem solchen neuen Entwurf mitbedenken. Und das ist natürlich eine irre Aufgabe. Und da haben sich die Frauen bis jetzt wirklich noch nicht sehr drum gekümmert. Die sind sehr beschäftigt mit sich selbst, nach wie vor. Mit sich und den sexuellen Beziehungen und was weiß ich, diesen kleinen Familienbeziehungen und sowas. Ich rede jetzt erstmal von uns hier. Da bewege ich mich ja auch. Ne? Und da ist, wie gesagt, der Horizont der Frauen, sich überhaupt zum Beispiel um Ökonomie zu kümmern, dieses Interesse ist fast null. Das ist zu weit weg, das ist zu groß, davon verstehen wir nichts. Also das höre ich immer wieder. Das ist ein großes Hindernis. Und da wissen Frauen aus dem Süden zum Teil sehr viel mehr als wir, weil sie damit konfrontiert sind. Take the force of the protection. I'll stand in front of you. I'll take the force of the blow.
Zum Anfang und am Schluss. Good News. Trotz der eingestandenermaßen schwächelnden Frauenbewegung in einer Zeit, wo sich Frauen wieder vermehrt patriarchalen Interessen unterordnen, gibt es sie. Die kleinen Beispiele, wo Menschen den Mut haben, anders zu leben, um so für das Leben zu kämpfen. Hier wie im Süden.
Die Bewegung, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, aus Bangladesch, die kümmert sich um eine neue Bauernbewegung. Und dass das Saatgut in der Hand der Frauen bleibt, wie es früher war. Und die legen sich mit den großen multinationalen Konzernen an. Da gibt es solche Bewegungen, aber es gibt sie auch zum Teil bei uns. Ich habe eben in meinem Workshop von diesen internationalen Gärten in Göttingen gesprochen. Das waren Frauen, Flüchtlingsfrauen aus Bosnien und so weiter, die haben gesagt, was sie am meisten vermissen, sind ihre Gärten. Dann hat die Sozialarbeiterin, die mit ihnen zusammenarbeitet, ihnen Land beschafft von der evangelischen Kirche. Und dann haben sie dort angefangen zu gärtnern, zusammen. Das heißt, bosnische Frauen mit serbischen Frauen und eritreische Frauen mit äthiopischen Frauen und kurdische Frauen mit türkischen Frauen und so weiter. Von Gruppen und Nationalitäten, die total verfeindet sind, die waren in diesen Gärten plötzlich zusammen und arbeiteten zusammen. Das waren keine Feministinnen in dem Sinne. Aber sie haben gesagt, die Männer kommen hier nicht rein. Und wenn sie reinkommen, dann dürfen sie nicht über Politik reden. Das heißt also, es war eine Bewegung, die ganz materialistisch angefangen hat, zusammenzuarbeiten, etwas Nützliches zu machen, nämlich Gemüse anzupflanzen, aus ihren verschiedenen Kulturen das zusammenzubringen, was sie kannten, Feste zu feiern, mit den Alten zusammen zu sein, mit den Jugendlichen zusammen zu sein und auch die Männer, die ihnen dann einen Backofen gebaut haben, wo sie dann jeweils ihr verschiedenes Brot gebacken haben. Da ist eine ganz neue Gemeinschaft entstanden. Also das ist ein winziges Beispiel, wenn Sie wollen. Aber das geht in eine Richtung, die erstens den eigenen engen Horizont überwindet, eine andere Ökonomie anfängt, überhaupt einmal anzudenken und aufzubauen, dass die Kulturen plötzlich da zusammenkommen, dass die Traditionen zusammenkommen, dass das Wissen zusammenkommt und vor allen Dingen, dass sie immer zu viel haben. Sie müssen immer verschenken. Das ist auch ein interessantes Phänomen. Wenn die Menschen so anfangen, miteinander zu wirtschaften, ist kein Mangel da, sondern ist immer Überfluss da. Und dann muss man das verschenken, dann muss man Beziehungen herstellen und nicht mit dem Geld.
Beatrix Pineda bedankt sich fürs Zuhören. Heute eine Gegensprechanlage zum Thema feministische Globalisierungskritik. Ein Gespräch mit Maria Mies und Susanne Schunter Klemer. Massive Attack unterstützte musikalisch die Sendung. Nächsten Mittwoch 19:30 Uhr einschalten, Gegensprechanlage hören. Guten Abend.